Too Long Didn't Read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Hallo, ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Mein Name ist Alex Demirovic. In dieser Episode soll das Buch von Leo Löwenthal, Die falschen Propheten, besprochen werden. Ein Buch, was 1949 erschienen ist. Zusammen hat er es geschrieben mit Norbert Guterman in den USA. Leo Löwenthal gehört ja zum engeren Kreis der kritischen Theorie. Er wurde am 3. November 1900 geboren in Frankfurt und ist am 21. Januar 1993 in Berkeley gestorben. Er wurde in ein jüdisches Elternhaus geboren. Die Eltern, vor allen Dingen der Vater, war nicht religiös, sehr aufklärungs-naturwissenschaftlich orientiert. Dem schloss sich Leo Löwenthal an. Er ging in Frankfurt auf das Goethe-Gymnasium, musste kurz vor Kriegsende noch Militärdienst leisten in Hanau zu seinem Unglück, begann dann Philosophie zu studieren in Frankfurt, in Heidelberg, und in den Jahren ab 1921 bis etwa 25 engagierte er sich in der Sozialhilfe für ostjüdische Flüchtlinge. Das ist auch ein Hintergrund dafür, dass er dann mit Golda, der Frau, die er heiratete, beschloss, also religiös zu leben, zum Entsetzen seines Vaters, der darüber ganz verzweifelt war und wütend. Das bedeutete eben, eine koschere Küche zu haben, in die Synagoge zu gehen und jüdische Feiertage einzuhalten. Leo Löwenthal selbst erläutert das im Gespräch, in den Gesprächen, die er mit Helmut Dubiel geführt hat, so, dass er sagt, dass diese Entscheidung eben damit zusammenhing, dass er auch sich, wie er sagt, mit halbem Herzen als Zionist oder zionistischer Sozialist sah. 1925 engagierte er sich dann als Redakteur bei einer Zeitung, der Jüdischen Wochenzeitung, gab dieses Projekt aber dann nach kurzer Zeit wieder auf und verabschiedete sich gewissermaßen auch vom Zionismus. Ich finde das interessant, wie er das erläutert, und will das auch ganz kurz aus diesem Gespräch zitieren. Ich bin letztlich ausgestiegen, weil mir die zionistische Richtung nicht mehr gefallen hat. Weißt du, so wie der Zionismus von mir nicht mehr als oppositionell erfahren wurde, sondern abgelöst von allen messianischen Vorstellungen und seiner utopischen Gehalte beraubt als eine bloß tagespolitische Realität durch diese ganze Siedlungspolitik in Palästina. Ja, das Verhältnis dazu war negativ, negativ. Mein Eindruck war, dass die Siedlungspolitik, die von der zionistischen Zentralorganisation betrieben wurde, sehr rücksichtslos war in Bezug auf die arabische Bevölkerung. Ab 1921 war er Dozent am Freien Jüdischen Lehrhaus, zu dem eben Siegfried Krakauer, Erich Fromm, Martin Buber, Franz Rosenzweig gehörten. Ab 1925 war er nebenberuflich am Institut für Sozialforschung tätig. Ab 1930 wurde dann Leo Löwenthal Mitarbeiter des Instituts, ab 1932 geschäftsführender Redakteur der Zeitschrift für Sozialforschung und blieb dann auch in Frankfurt nach 1933 für kurze Zeit, um die Emigration des Instituts zu organisieren. 1934 kam er dann in die USA, also emigrierte dorthin, wurde 1949 Forschungsleiter der Voice of America und 1956 Professor für Soziologie in Berkeley. Es ist vielleicht interessant, wie er selbst so im Rückblick sich einschätzt. Da spricht er davon, dass er nie mitmachen wollte. Er bezeichnet sich selbst als einen radikalen Nonkonformisten. Er spricht von einer verallgemeinerten revolutionären Haltung. Das führt bei ihm durchaus dazu, dass er dann auch im Gespräch sagt, dass er seine Position selbst für schwach hält, weil es gar nicht so klar ist, wie er sich selbst engagieren könnte. Wahrscheinlich kommt das auch daher, dass ich in meiner Erinnerung noch so stark verwurzelt bin in meiner politischen Jugendzeit. Ich meine, dem Alter von 17 bis 22, also der revolutionären Periode am Ende des Ersten Weltkriegs. Mein Problem ist, ich habe eben wirklich geglaubt an das Utopische. Ich habe geglaubt an die Verwirklichungsmöglichkeit der Revolution und ihrer Ziele. Ich habe geglaubt, dass wir die Welt wirklich verändern können. Durch diesen in mir tief sitzenden utopischen Erwartungshorizont habe ich mich von vornherein der Mühseligkeit konkreter politischer Tätigkeit entwöhnt. Vielleicht ist meine Ungeduld so enttäuscht worden, dass ich jetzt nicht mehr die Geduld aufzubringen vermag, mich mit Bewegungen zu identifizieren, die auf das Bessere ausgerichtet sind. Aber ich weiß natürlich, dass mein Herz höher schlägt, wo das Utopische mal einen Augenblick Funken schlägt, wo etwas Positives sich zu entwickeln scheint. Aber man wird doch immer wieder enttäuscht. Schau dir doch die Welt jetzt an. Sag mir, wo soll man eigentlich seine politischen Sympathien und Hoffnungen einpflanzen? So ein bisschen ein Rückblick von Löwenthal auf sein eigenes engagiertes Leben. Mitmachen wollte er nie. Die falschen Propheten sind als Buch im Zusammenhang der Studien über Vorurteil entstanden, also Studien, die vom American Jewish Committee in Auftrag gegeben wurden, die Max Horkheimer und Samuel Flowerman herausgegeben haben, um auch Antisemitismus oder faschistische Orientierung in den USA zu untersuchen. Die Buchreihe umfasste damals dann 5 Bände, zu der auch das Buch gehört, an dem Adorno mitgearbeitet hat, nämlich die autoritäre Persönlichkeit. Das Buch von Löwenthal unter Mitarbeit von Norbert Gatterman behandelt den Agitator. Das ist ein Versuch, idealtypisch das Bild, die Praxis von faschistischen, autoritären Agitatoren zu zeichnen. Also es werden eine Vielzahl von Quellen zusammengetragen, Flugblätter, Radioreden, freie Reden, die mitstenografiert wurden, Zeitungsartikel, Bücher, Broschüren, also eine ganze Reihe von Rednern, Agitatoren, von denen Löwenthal auch annimmt, dass einige das machen, um damit Geld zu verdienen. Und daraus wird dann eben ein Idealtypus des Agitators konstruiert, in dem diese Reden zerlegt werden und praktisch wie in einer Art Matrixstruktur es sowas gibt wie Kapitel und dann eine Vielzahl von Themen unterschieden werden, die diese Agitatoren aufbringen. Also insgesamt handelt es sich hier um 21 Themen. Um eine Idee zu geben, die haben eigene Titel, die ewig Betrogenen, die Verschwörung, die verbotenen Früchte, die Unzufriedenheit, der Fremde, der korrupte Staat, die Unterweltgestalten, die Plutokraten. Also ich habe jetzt einfach eine kleine Auswahl von diesen 21 Themen gemacht und in diesen jeweiligen Ausführungen zu diesen Themen wird mit vielen Zitaten erläutert, wie die Agitatoren eben öffentlich argumentieren bzw. versuchen zu tun. Das eine zentrale Argument, was dann eben sich durchzieht, ist, dass die Agitatoren wirkliche Probleme aufgreifen, also nicht etwas erfinden, sondern dass es sich um ernsthafte, objektive Probleme handelt, der Menschen, der Leute, die von den Agitatoren angesprochen werden, an die appelliert wird, und dass die Agitatoren diese Gefühlslage ausbeuten. Und der zentrale Begriff des Buches um den sich die Argumente herum aufbauen, ist der Begriff der Malaise. Die Malaise verbindet für die Zielgruppe der Agitatoren eine Reihe von Beunruhigungen, Beschwerden, also politische Beschwerden, kulturelle, moralische und eben wirtschaftliche Beschwerden. Und dabei kommt es eben zu durchaus realen Erfahrungen, nämlich in dem Sinne, dass die Menschen spüren, dass die demokratischen Werte, die allgemeinen Werte nicht eingehalten werden, dass Freiheit und Gleichheit doch nicht so viel zählt, dass demokratische Spielregeln eben von den Mächtigen nicht eingehalten werden. Und diese Beunruhigung, diese Beobachtung führt eben zu dem, was Löwenthal als Malaise charakterisiert, zu einer eigenen Einstellung, die, wie er sagt, auch eine Eigendynamik annimmt, also wenn man so will, ein ideologisch-kultureller Prozess, die Welt zu sehen und die sich von den Agitatoren eben mobilisieren lässt. Also dabei handelt es sich vor allen Dingen um Angst, um Beunruhigung, um Verunsicherung. Da setzen die Agitatoren an mit ihren Reden und bestärken, das ist zentral, bestärken genau diese Gefühlslage, also in dem Sinne, dass sie immer wieder diese Emotion als Emotion verstärken und nicht eben die intellektuelle Dimension aufgreifen dieser Beunruhigung, ja, so dass es eben zu einer Theorie, einem begrifflichen Verständnis der Lebenslage kommt, unter denen sie einen Mangel an Perspektive erleben, um dann darüber nachzudenken, wie könnten sie diese Verhältnisse konkret wirklich ändern, unter denen diese Angst und diese Beunruhigung stattfindet. Und was diese Agitatoren ausbeuten, ist eben, dass die gesellschaftliche Entwicklung dazu geführt hat, dass zwischen den großen gesellschaftlichen Prozessen und den Gefühlslagen, den Eindrücken, die die Leute im Alltag für sich haben, dass dieses Verhältnis immer distanzierter wird, immer abstrakter. Das heißt, dass sie von ihren Alltagsvorstellungen her an diese allgemeinen gesellschaftlichen Dynamiken gar nicht mehr heranreichen. Und die Agitatoren operieren dann auch genau so, dass sie dann nahelegen, dass sie die Desillusionierung betreiben. Also demokratische Politik wird als Betrug, als Falschheit charakterisiert, die letztlich die Freiheit des Volkes bedroht. Die Agitatoren selbst nehmen auch in Anspruch, dann die Wahrheit zu sagen, also sehr viel mehr für Demokratie einzutreten, die Dinge genauer zu durchschauen als andere. Und der Agitator ist jetzt jemand, der im Unterschied zu anderen politischen Figuren, also Löwenthal spricht dann immer von dem Reformer und dem Revolutionär, dass der Agitator im Unterschied zu diesen beiden politischen Figuren nicht jetzt es unternimmt, diese Situation zu verstehen, begrifflich zu fassen, um dann Handlungsmöglichkeiten auch zu entwickeln, sondern genau genommen diese emotionalen Konstellation versucht aufrechtzuerhalten, zu bestärken, also genau genommen immer weiter die Leute sozusagen da hineinzutreiben in diese emotionale Situation. Er erniedrigt die Leute in diesem Sinne. Also Löwenthal findet dafür das Bild, dass wenn die Haut juckt und durch Kratzen eher eine Wunde entsteht, das Jucken sich dabei verstärkt, dass der Agitator eben jemand ist, der jetzt nicht anfängt, einen Heilungsprozess zu begünstigen, sondern eben noch weiter an dieser Wunde kratzt und die Menschen darin bestärkt, diese oberflächlichen Eindrücke und die damit verbundenen Gefühle weiter aufrechtzuerhalten. Das heißt, was hier passiert, ist eine Entintellektualisierung, eine Vertiefung, die Fortsetzung der Demütigung, die die Lebenslage schon mit sich bringt. Und ich finde, das ist eben interessant im Zusammenhang auch mit heutigen Diskussionen zu Faschismus oder autoritärem Populismus, dass man sagen kann, Löwenthal versucht zu entziffern, ja, was an emotionalen Gehalten, an Gefühlen, an Affekten mobilisiert wird, um eben autoritären Praktiken zu folgen. Denn das ist eben das, was dann der Agitator versucht, dadurch, dass er nicht erklärt, also die Leute nicht fortbildet, nicht dazu beiträgt, dass sie fortgebildet sind, also der Abstand verringert wird zwischen ihm und den Leuten, also das, was Reformer und Revolutionäre wollen würden, nämlich, dass die Leute die Zusammenhänge besser begreifen und den revolutionären Agitator gewissermaßen überflüssig machen, dass eben dieser Agitator genau diese Situation aufrechterhalten will und die Leute sollen in ihm denjenigen sehen, der die Dinge zum Ausdruck bringt, die sie selbst beunruhigen, also auch diese Gefühle und diese Bestätigung dieser Gefühlswelt.
Bei einer geistigen Gemeinschaft zielt die Aktivität eines Lehrers dahin, den Abstand zwischen sich und seinen Schülern aufzuheben. Die Aktivität eines Reformers oder eines Revolutionärs enthält ähnliche Tendenzen, den anfänglichen Abstand zu verkleinern. Die Demütigung der Anhänger geht, wenigstens in der Theorie, vorüber, denn der Führer weist immer darauf hin, dass der Unwissende schließlich erleuchtet werden soll, dass der nur mäßig informierte Bürger tiefere soziale Einsichten gewinnen und dass der Mitläufer am Mut des Führers teilhaben wird. In der Agitation bleibt es bei der Demütigung. Der Agitator erhebt, wenn er die Unterlegenheit seiner zukünftigen Mitläufer hervorhebt, selbst auf ein überlegenes Wissen Anspruch, dass er aufgrund seiner Ausnahmestellung und seiner besonderen Fähigkeiten erworben habe. Sein Publikum ist ihm nicht deshalb unterlegen, weil es noch unaufgeklärt ist, sondern deshalb, weil es aus schlechthin Betrogenen und Ausgesaugten besteht. Er gibt zu verstehen, dass der unaufgeklärte Zustand seiner Zuhörer hoffnungslos und unaufhebbar ist und dass sie nicht selbst imstande sind, dem abzuhelfen. Er lässt diese Leute nie vergessen, dass sie in ihrer verwirrten Situation seiner Führung bedürfen. Er zeigt ihnen keinen Weg, durch eigene intellektuelle Anstrengungen aus der Wirrnis herauszugelangen. Er steigert die Stimmung von Misstrauen bei seinen Hörern, indem er diese daran erinnert, dass sie einer Fremdherrschaft unterworfen und dass sie ständig von schlimmen Machenschaften bedroht seien. Sie alle werden am laufenden Band betrogen, bei der Rationierung, im Krieg, durch die Presse und das Kino. Solch skrupellosen Taktiken steht das schlichte, gewöhnliche, redliche Herdenvolk hilflos gegenüber. Es ist immer das Opfer, das ewig Hereingelegte.
Was Löwenthal also vorschlägt, ist, dieses Material zu nehmen. Er spricht auch davon, dass es sich um Fantasie handelt, um Tagträume. Also es geht ihm nicht um den manifesten Inhalt dessen, was die Agitatoren davon sich geben, sondern es geht ihm darum, es zu entziffern hinsichtlich der psychodynamischen, intellektuellen Funktion dieses agitatorischen Materials. Und das macht er unter dem Blickwinkel, den er selbst theoretisch so betrachtet, dass er sagt, eigentlich ist es wie eine Art umgekehrte Psychoanalyse, nämlich was die Agitatoren in ihrer Praxis machen mit den unterschiedlichen Themen, dass sie die Menschen nicht aus diesen Gefühlen von Pessimismus, Beunruhigung, Angst herausholen, sondern dass sie die Ängste immer noch weiter schüren und immer weiter beschwören und intellektuell unverständlich machen, indem sie eben das vor allen Dingen besonderen Personengruppen zuschieben, also besonderen Feinden. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Und dieses Modell der umgekehrten Psychoanalyse, also zu nutzen, zur Entzifferung dieser Stellen, das kann man dann auch wirklich in dem Sinne sehr wörtlich nehmen, dass Löwenthal, ähnlich wie Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung, immer wieder das versucht zugänglich zu machen, was an positiven Wünschen, Begehren in diesen Äußerungen drinsteckt, aber dann wiederum verboten wird oder es so besetzt wird, dass man die Kämpfe, die man führen müsste, eben nicht führt, weil eben deutlich wird, es handelt sich um große Zusammenhänge, große Mächte, mit denen man sich anlegen müsste und um diese Kämpfe, diese Herausforderungen zu vermeiden, dann eben tatsächlich diesen Agitatoren folgt und sich eben damit bescheidet, also genau in dieser psychodynamischen Abhängigkeit zu bleiben. Der Agitator versucht, diese Befürchtungen so zu nutzen, dass eben die Leute sich ausgebeutet fühlen oder demokratische Werte nicht eingelöst werden, dass er es eben auf bestimmte Feindgruppen projiziert, die das persönlich verhindern. Und die Erwartung ist eben durch Vertreibung oder durch Vernichtung, durch Pogrome, ließe sich diese Probleme aus der Welt schaffen. Dabei geht es gar nicht wirklich um eine gesellschaftliche Lösung, eine Veränderung der Verhältnisse, sondern eben um die Bekämpfung von ausgedeuteten Minderheiten. Und das sind eben die Fremden, und Juden sind dann eben in dem doppelten Sinne stigmatisiert als Fremde und als Flüchtlinge, die Ausländer, die Kriminellen und dann eben Kranke. Diese Gruppen werden dann eben besonders herangezogen oder charakterisiert, und dass man damit die Vorstellung verbindet, dabei handelt es sich eben um Leute, um Menschen, die ohne zu arbeiten eben Leistungen beziehen, also Anteil haben an der gesellschaftlichen Arbeit, ohne selbst zu ihr beizutragen. Und diese Art von Umkehrung, Menschen immer wieder zu beschuldigen, in Luxus zu leben, ja, also in Alkohol zu schwimmen, ein leistungsloses Einkommen zu beziehen, die Projektion von großer Intellektualität, von intellektuellen Kompetenzen, von materiellen Vermögen, diese Art von Umkehrung, die eben immer projiziert wird auf bestimmte Personengruppen, so dass man dann denken könnte, wenn man diese Personengruppe bekämpft, als Feind betrachtet, eliminiert, vertreibt, dass damit eben auch die sozialen Probleme gelöst werden. Und dann wird eben auch sehr schnell mit Insektenmetaphern argumentiert, also damit, dass es sich um niedrigere Lebensformen handelt. Das alles ist letztlich mit der Perspektive verbunden, dass es möglicherweise gar keine Lösungen gibt für diesen Zustand, also keine gesellschaftlichen Perspektiven, sondern eben Untergang. Und ich finde, wenn man dieses Buch liest, eben interessant, wie viele Parallelen einem dann doch auffallen, die zu aktuellen oder in jüngerer Zeit stattfindenden Prozessen ja in der rechten Szene auch zu beobachten sind. Also einerseits diese Vorstellung von dem Bevölkerungsaustausch, also auch das wird von den Agitatoren beschworen, dass eben die amerikanische Bevölkerung vernichtet wird durch immer mehr Flüchtlinge, dass das zu einem Untergang führen würde, also der christlichen Welt, ne, also etwa so, wie das auch bei Steve Bannon dann angesprochen wird, zu einer sehr grundlegenden Untergangsstimmung, zu der es gar keine Alternative gibt. Oder auch, dass es eben solche Vorstellungen gibt, dass man eine große Säuberung durchführen muss, indem man die Politiker in Washington vertreibt. Wenn man so in diese Details der Themen reingeht, dann geht es eben genau darum, diese unterschiedlichen Motivlagen oder Themenbereiche zu charakterisieren. Also wenn man an das Thema 1, die ewig Betrogenen, denkt, dann geht es eben darum, dass die Leute, die angesprochen werden, sich selbst als hoffnungslos sehen, als gescheitert, als enttäuscht, Löwenthal beschreibt es ganz nüchtern, dass im Laufe eines Lebens viele Menschen eben enttäuscht werden in ihren Erwartungen an sich oder an die Verhältnisse, an Möglichkeiten des Aufstiegs und dass sie damit zurechtkommen müssen und sich betrogen fühlen. Und der Agitator jetzt genau dieses Lebensgefühl ausbeutet, ja, indem er die Menschen darin bestärkt zu sagen, ja, ihr seid betrogen, ihr seid ein schlichtes und redliches amerikanisches Herdenvolk. Also das heißt, er bestärkt die Menschen genau in dieser eigentümlichen Stimmung, um zu verhindern, dass sie intellektuell und politisch aktiv werden. Das ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Stoßrichtungen des Buches, dass es immer wieder darum geht, die Menschen in dieser Passivität, in dieser Subalternität zu bestärken und dann wie eine Art Abfuhr, eine Triebabfuhr der Aggression oder der Wünsche auf ein besseres Leben, sich gegen die zu wenden, von denen gedacht wird, dass sie dieses Leben eben führen, also große Villen haben, Swimmingpools, angeblich in Alkohol schwimmen, also diese Dimension dann immer wieder betont wird. Und was eben auch ein bemerkenswerter Zusammenhang ist in diesem Agitationsmaterial, dass eben es gar keine soziale Analyse gibt, genau dieser Feinde. Denn man könnte ja sagen, ja, vielleicht gibt es tatsächlich auch diese Personengruppen, die an diesen Verhältnissen interessiert sind. Also Löwenthal spricht auch das an. Aber dass er darauf hinweist, dass diese Art, wie über diese Personengruppen projektiv gesprochen wird, alles in eins setzt. Also Juden und Kommunisten und Bankiers und Kapitalisten, dass eben Kommunismus und Kapitalismus beides eine Konstruktion von Juden ist. Also so, dass am Ende in vielen dieser Argumentationsfiguren oder rhetorischen Figuren der Agitatoren doch immer wieder auch sich das gegen Juden richtet, die eben schuld daran sein sollen, dass die Lebensverhältnisse der Menschen so perspektivlos und beängstigend sind und ihnen diese große gesellschaftliche Entwicklung nicht erschließt, so dass sie eben sie verstehen als Verhältnisse, die sie verändern könnten.
Die Themen des Agitators sind entstellte Versionen echter sozialer Probleme. Wenn er eine Absage an alle bestehenden Loyalitäten fordert, versucht er die zeitgenössische Tendenz zum Zweifel an der Zulänglichkeit und Wirksamkeit westlicher Werte auszunutzen. Wenn er die Ängste seiner Zuhörer ausnutzt, manipuliert er echte Ängste. Denn es besteht guter Grund zur Angst. Wenn er ihnen das Gefühl der Zugehörigkeit zu suggerieren versucht, gleichgültig wie verlogen es sein mag, und das Bewusstsein der Beteiligung an einer guten Sache, fallen seine Worte nur deshalb auf empfänglichen Boden, weil Menschen sich heutzutage als heimatlos und entwurzelt empfinden. Wenn er sie auffordert, sich auf ihn zu verlassen, nutzt er damit sowohl ihre Auflehnung gegen die Zwänge der Zivilisation aus, als auch ihre Sehnsucht nach einem neuen Autoritätssymbol. Ihre geheimsten Gedanken, die sie kaum sich selbst einzugestehen wagen, werden zu den aufreizendsten Agitationsthemen. Der Agitator aktiviert also die primitivsten und bedrängendsten Reaktionen seiner Anhänger auf allgemeine Krisenentwicklungen der gegenwärtigen Gesellschaft. Nachdem er einmal ihr Bewusstsein für ihre erdrückende Situation erweckt hat, lenkt er sie jedoch vom wirklichen bewussten Erfassen ihrer Probleme und von möglichen Lösungen durch folgende Überlegungen wieder ab. Die sie erdrückenden Kräfte sind mit rationalen Mitteln weder zu bekämpfen, noch zu überwinden oder gar zu kontrollieren. Sich ihnen bloß mit Idealen bewaffnet entgegenstellen zu wollen, wäre heller Wahnsinn, eine Art Don Quixote-Utopismus. Die beste Lösung ist daher, selbst ein Polizist zu werden, einer der Zerstörer im Dienste der Zerstörung. Dieser Vorschlag kommt im Grunde einer Aufforderung zur Selbstzerstörung gleich.
zum Gespräch über das Buch von Leo Löwenthal, Falsche Propheten, haben wir heute hier als Gesprächspartner Simon Strick. Hallo Simon.
Hallo Alex.
Ich begrüße dich, freue mich, dass du dabei bist. Ja, du arbeitest als Kultur- und Medienwissenschaftler, gerade aktuell auch an der Uni Potsdam. Mhm. Du bist Autor bei der Performancegruppe Panzerkreuzer Rotkäppchen, was ja einigermaßen paradox ist. Und hast ein Buch zu dem Thema geschrieben, Rechte Gefühle, Affekte und Strategien des digitalen Faschismus, was ja irgendwie, da werden wir uns ja ein bisschen unterhalten darüber, nah auch bei den Dingen ist, die Leo Löwenthal untersucht hat. Also ich sehe da
sehr nah.
Genau, ja. Sehr nah und wahrscheinlich auch eine Reihe von Parallelen. Aber das werden wir ja ausloten. Vielleicht fangen wir an mit dem Titel des Buches,
gerne. Ja,
also Falsche Propheten, weil man liest dann das Buch und denkt, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit den Propheten? Was genau ist das Prophetische, was darin steckt? Weil man könnte sagen, es ist so, die Agitatoren sind so eigentlich so wenig prophetisch. Wie ist das aus deiner Sicht?
Ich finde es sehr interessant. Ich bin eigentlich Amerikanist, Studierter und habe darin auch promoviert. Und es gibt eine Sache, die sich durch alle Beschreibungen von Löwenthal zieht, die aber selber gar nicht explizit macht. Und zwar ist das sozusagen der Unterboden von puritanischer Rhetorik, die er eigentlich in den Agitatoren wiederfindet. So in der Amerikanistik ist das ein relativ alter Topos, die sogenannte Jeremiade. Da hat Sakwan Berkovich, ein Literaturwissenschaftler, in den 60er Jahren ein sehr schönes Buch drüber geschrieben. Und er hat sozusagen seit dem 17. Jahrhundert politische Rhetorik in den USA untersucht, also vor den Puritanern tatsächlich. Und da sozusagen geht es immer darum, und das ist ein Typus für amerikanische Politrhetorik, den sogenannten Covenant wieder zu erneuern. Also das Versprechen in der neuen Nation, im gelobten Land Amerika. Und da gibt es sozusagen immer dieselbe rhetorische Struktur, nämlich das ist das Versprechen unserer Nation, unserer Glaubensgemeinschaft. Jetzt ist aber irgendwas Mist gelaufen. Ja. Irgendwelche Leute haben was falsch gemacht. Die Gemeinschaft hält nicht mehr zusammen. Die Normen werden verletzt und so. Und deswegen ist das Versprechen jetzt gerade kaputt und in der Krise und in Gefahr. Und wir müssen jetzt alle zusammen diesen Auftrag als Glaubensgemeinschaft wieder erneuern, indem wir Folgendes machen.
Das und würde dafür sprechen, dass was Löwenthal jetzt da so beobachtet, bei diesen ja eher rechten und faschistischen Agitatoren, also so, das ist ja das, worauf er hinzielt, dass es jetzt so gar nicht so speziell ist, sondern tatsächlich eher so eine allgemeine Diskursivität. Ja,
es ist ein bisschen sozusagen in den USA, was vorwiegend ist in der politischen Rhetorik. Also diese Gegenfigur, die Löwenthal hat, der Reformer, der sozusagen das soziale Problem analysiert und dann gibt es dafür eine Lösung und die wird dann vorgestellt, dann wird sie diskutiert, also so Habeck-mäßig.
Ja.
Das gibt es eigentlich in der amerikanischen Rhetorik nicht, sondern es ist ganz oft halt ein Beschwören von Doom and Gloom, also von allen möglichen Katastrophen, die passieren können, Apokalypse, und dann muss eben das Versprechen der Nation, das Versprechen der Glaubensgemeinschaft wieder hochgeholt werden. Das ändert sich natürlich vom 17. Jahrhundert bis heute, aber sozusagen diese Grundstruktur, dass irgendwas ganz katastrophal gerade schiefläuft und dass man nur durch neues Bekenntnis zur Nation oder zu was auch immer das retten kann, das ist eigentlich so, kann man überall finden.
Wie geht man damit um jetzt? Man könnte natürlich sagen, okay, gar nichts Neues im Westen, ja, aber man könnte natürlich sagen, diese Agitatoren verfolgen ja bestimmte Ziele, also da eines der zentralen Ziele ist eben, Handeln zu verhindern, sie in ein Führungsverhältnis als Subalterne zu bringen, als Gefolgsleute, für eine faschistische Politik. Und dann ruft der Agitator ja gewissermaßen das Archiv auf, ja. Also, ne, so, wenn man so will, so eine Art amerikanischen Common Sense. Darüber könnten wir uns verständigen, dass sie die Themen, um es in eine bestimmte Richtung zu bringen,
würdet, wäre, diese Jeremiade ist halt eine rhetorische Form. Ne? Mhm. Also halt, ja. das ist das Versprechen, das Versprechen ist kaputt und wir müssen jetzt Folgendes machen. So, ne?
Genau. Also
das findet man halt genauso bei Kamala Harris zum Beispiel gerade in den USA. Mhm. Ne? Also sie macht dasselbe, nämlich Trump ist die Katastrophe. Trump ist der Faschismus, das ist das Ende der Nation.
Was und wir wahrscheinlich teilen würden.
Das können wir in gewisser Weise teilen. Jetzt kommt aber sozusagen bei Harris nicht, wir müssen Folgendes tun, um das zu verhindern, mhm. sondern es kommt wieder das Versprechen der Nation, des Zusammenhalts, des Gemeinsamen. Ja. Wir müssen unsere Unterschiede überwinden und dann können wir das verhindern, dass die Demokratie in Gefahr ist. Das ist sozusagen, rhetorisch ist es dasselbe wie das, was Trump macht, nur Trump hat halt sehr klare Feindbilder, also ja. Die illegalen Migranten, der Deep State, die
Kommunisten,
die Marxisten, kommunistische Kamala Harris, also diese ganzen fiktiven Figuren. Mhm. So, ne? Und halt von Trumps Sicht aus gesehen ist halt dieses, dass er Faschist wäre, ist genauso fiktiv. So, ja. ne? Und vom Trump-Lager aus gesehen.
Ja.
Das heißt, ich sehe den Unterschied jetzt bei Trump und bei den Faschisten und den verschiedenen Lunatic Fringe, heißt es ja bei Löwenthal, bei diesen Leuten darin, dass sie halt sehr viel über Feindbilder operieren. Das heißt, die Krise der Nation auslagern auf Scapegoats, auf Leute, die daran schuld sind. Wird
verlagert, genau. Man kann natürlich sagen, also Löwenthal in seiner Studie stellt ja auch fest, dass er eigentlich wirklich nur über eine kleine Gruppe von Personen redet.
Ja.
Mit Trump hat man ja jetzt eine ganz andere Situation. Ja, das wird ja vom Weißen Haus aus vertreten. Ja, und jetzt in der Präsidentschaftskandidatur polarisiert es ja das Land.
Das ist vielleicht ganz wichtig festzuhalten, was Löwenthal macht, ist halt was total Interessantes und was so ein bisschen mit meiner Arbeit parallel geht. Er hat halt wirklich also den Menschen an der Straßenecke, den Agitatoren, die irgendwo in New York an der Straßenecke rumstehen und irgendwas erzählt haben, denen zugehört. Er hat das aufgeschrieben, er hat Flugblätter und halt alles mögliche an Ephemera zusammengesammelt und dann ja auch transkribiert. Und das finde ich eine wichtige Sache. Und heutzutage, sozusagen, das ist der eine Schritt, sagen wir mal von einem Lunatic Fringe, der irgendwo an der Straßenecke steht, zum Weißen Haus. Und es ist dieselbe Rhetorik und es ist halt einfach vergrößert, skaliert sozusagen. Ne?
Ja, aber natürlich.
Das ist halt das Offizielle ist und das war für eine Präsidentschaft war es bisher nicht. Also dieser apokalyptische Untergangston war eigentlich in der Präsidentschaft nicht normal, sag ich mal, oder nicht arriviert. So, ne? Ja, Trump hat es halt bei der ersten Einschwörung, das war ja die große Doom and Gloom-Rede schon 2017.
So, ja, ne? Und auch die Maßnahmen, also der Isolationismus, ne, die Ablehnung
das ist dann die Politik, die dabei
von großen Verträgen, von internationaler Justiz, ja, also das gehört ja, ist ja interessant, man liest das, ja, also in den Reden dieser Agitatoren und dann fällt einem immer wieder auch Trump dazu ein, also jetzt als Nicht-Amerikaner. Genau, bis hin zu diesen Formulierungen der großen Säuberung in Washington, ne, wo man an den 6. Januar denkt. Ja, also ist es ein Beitrag zur aktuellen Situation? Kann Löwenthal so gelesen werden?
Ich finde es auf jeden Fall. Mhm. Also allein schon, ich meine, mittlerweile sind wir, glaube ich, alle, wenn wir sozusagen, also gerade in den USA die Situation verfolgen, dann sind wir alle eigentlich Spezialisten in Agitation geworden.
Ja.
weil ja kaum noch was anderes stattfindet und man sozusagen übers Netz und über die große Berichterstattung über Trump zum Beispiel einfach schon sehr viel weiß darüber, wie diese Rhetoriken funktionieren und auch wie albern das zwischendurch sein kann. So, ne? Das passiert ja auch immer wieder. Ich finde halt ganz interessant, dass auf der einen Seite hat man diesen Skalierungseffekt. Also das heißt, vorher war es jemand an der Straßenecke, jetzt ist es Donald Trump. Und dazwischen gibt es aber eine ganz lange Geschichte in den USA von eben Leute, die das im Talkradio gemacht haben. Also wo irgendwo im Regionalsender irgendjemand eben diesen Kram erzählt hat. Das waren White Nationalists oder viele verschiedene Leute.
Ja, die Adorno zum Beispiel untersucht hat dann auch.
Genau. Oder es sind die Megachurches oder irgendwelche Pastoren, die halt diese Sachen übernommen haben. Und so ähnliche Botschaften auch gefahren haben, das hat halt niemanden so großartig interessiert. Teilweise ist es ins Fernsehen reingeschwappt. Mhm. Und bei Fox News hat man dann so Leute gehabt in den 80er Jahren, die sowas auch probiert haben. Es waren aber keine Politiker, es waren halt Journalisten und sozusagen ne, Demagogen aus den Medien. Ja. Und jetzt mittlerweile haben wir halt diese Situation, da das ist dann das, was in meinem Buch vorkommt, dass man durch das Internet eigentlich diese Street Corner Preachers hat man überall. Ja. So, da sind mittlerweile Millionen, da sind Leute, die damit Geld verdienen, dass sie das tun, dass sie den ganzen Tag diese Apokalypse auskippen.
Vermutet ja Löwenthal auch für einige, dass sie damals auch schon Geld damit verdient
haben. Das sind Rackets, wie Adorno sagt.
Genau,
ist Racketeering, die Leute verdienen Geld damit.
Ja,
Es ist in der jetzigen Aufmerksamkeitsökonomie mit den Medien ist es total lukrativ, sowas zu machen. Es geht alles den Bach runter und hier kauft meine sowieso Pillen oder so.
Genau.
So, ne? Und das funktioniert super gut. Damit kann man hier von Trump, der eine Kompagnon, der verkauft Kissen. My Pillow, ne? Ist einer der größten Donors von Donald Trump und wird auch wahrscheinlich im Kabinett, wenn er gewählt wird, irgendeine Position kriegen und so. Der verkauft Kissen damit.
Ja.
Also da gibt es alle möglichen Sachen. Ich glaube halt einfach, das, was Löwenthal macht, ich habe es mir halt nochmal angeguckt und dachte, das ist eigentlich so, es ist so eine Art Poetikvorlesung, was er macht, ne? Also das heißt, es gibt folgende Genres der Agitation. Das ist der Antisemitismus, der innere Feind, der äußere Feind, bla bla bla. Und das sind eigentlich so Themen, die wir mittlerweile subkutan eigentlich schon eingetrichtert gekriegt haben und auch ein bisschen wissen, wie das funktioniert. Und er listet einfach so die Genres auf, die man halt da so macht. Deswegen ist es auch ein bisschen repetitiv, weil immer dieselben Tricks kommen. So.
Ja.
Aber halt, er arbeitet halt ganz viele Themen ab. Und wo darauf die Psychodynamiken ansetzen können, wo da die Gefühle produziert werden.
Und immer diese umgekehrte Psychoanalyse, also das ist ja jetzt wirklich eine interessante Überlegung insgesamt in der kritischen Theorie, sozusagen die bürgerlichen Elemente zu entziffern unter dem Gesichtspunkt, wie wird eigentlich Triebverzicht auf ein besseres Leben blockiert, durch eben genau diese Verschiebung der Energie. Ja, also man beschuldigt Leute, dass sie den in Luxus, also baden. Aber gleichzeitig könnte man sagen, klar, wir wollen eigentlich Luxus für alle. Ist ja eine absurde Idee zu sagen, Leute, das sind Feinde, weil sie über Luxus verfügen und damit eine Feindgruppe bilden oder die Intelligenz einer Gruppe zu einer Feinddefinition zu machen oder Konstruktion, anstatt zu sagen, nein, wir wollen eigentlich alle intelligent sein, wir wollen alle die Welt verstehen. Also und diese Verdrehung, diese Verkehrungsdynamik, ne, die so eben dann auch emotional so stark besetzt wird, ja, dass man eben daran festhalten muss, ich will diese Feinde bekämpfen und will nicht den Luxus auch genießen für uns alle. Und gucken, wie wir die Verhältnisse so organisieren. Ne? Und das ist ja eigentlich immer der Drehpunkt für Löwenthal, ne? Dass es sich so umkehrt. Ja.
Kennst du den Begriff Sado-Populismus?
Nein.
Der ist ganz wunderbar. Ich habe den von Fintan O'Toole, das ist so ein irischer Journalist. Der hat den irgendwo anders her. Der hat das zum Brexit geschrieben. Und zwar, der Rechtspopulismus verspricht nicht, dass es besser wird. Weil die Leute wählen ja ihren eigenen wirtschaftlichen Schaden. Also, ne, man wählt den Milliardär und man wählt eigentlich die Upper Class, zu der man selber nicht gehört. So, ne?
Ja.
Und das Versprechen des Rechtspopulismus ist eigentlich ein sadistisches. Das heißt, irgendwie, es wird mir zwar wehtun, weil im Kapitalismus wird ja alles weniger und wir müssen alle es können nicht alle durchkommen. Ich kann aber bestimmen, wer noch weniger kriegt, also wer mehr Schmerzen aushalten muss als ich.
Ja.
Und das verspricht der Rechtspopulismus, dass man sich aussuchen kann oder dass man souverän darüber ist, wer mehr bestraft wird als man selber. Und das fand ich eine ganz interessante, also sozusagen Psychodynamik. Fall. Es gibt nämlich keine, und das sagt Löwenthal ja auch, es gibt keine Versprechung eigentlich bei den Agitatoren.
Genau.
Die sagen nie, es wird besser werden. Die sagen nur, es ist alles furchtbar.
Es ist furchtbar.
Und du musst nur an mich glauben.
Genau.
Und du musst dich enthemmen. So,
genau.
Ne?
Und die Enthemmung ist ja auch das ist ja auch interessant, weil ich finde, weil das hat so viel mit den Prozessen der Mobbildung, also auch in den Attacken, auf Geflüchtete und also zu tun, ne, dass diese Enthemmung dann so als Freiheit erfahren wird. Ne? Also die Vorstellung, man legt diese zivilisatorischen Fesseln ab, weil man denkt, die gelten ja sowieso schon längst nicht mehr, weil die da in Washington sind oder wo auch immer, halten sich ja eh nicht dran und deswegen muss man sich auch nicht mehr dran halten und wird darin bestärkt und kann das dann als Freiheit leben. Ja? Also so, wie man denken könnte, so verspricht die AfD eben, dass sie eigentlich die Partei der Freiheit, der Demokratie und so weiter ist. Ne? Also jetzt wird es eben eingelöst, so.
Das finde ich aber einen ganz wichtigen Punkt eigentlich für mich immer. Also wir reden dann immer vom Mob, ne? Und dann sind wir sozusagen bei den alten 20er, 30er Jahre Theorien, also ne, da ist oben der Verführer und unten ist der Mob, der wird dann gelenkt und so. Und ich finde halt gerade an Trump kann man immer wieder zeigen, wie das eben nicht so funktioniert. Natürlich gab es am 6. Januar einen Mob, der hat sich aber nicht als Mob gefühlt eigentlich, ne, sondern die haben sich tatsächlich als freiheitliche Menschen, die sich gerade ihren Platz am Sitz der Demokratie zurückholen. So, ne?
Haben sie auch ausdrücklich so gesagt.
Und dann sind sie da reingegangen und haben sich halt benommen, letztendlich wie Touristen. Ne? Die haben alles fotografiert und die haben sich mal in den Senatssaal gesetzt, weil sie dürfen. Sie haben sich ins Büro von Nancy Pelosi gesetzt, die Füße auf den Tisch gemacht und davon Fotos gemacht. Sie haben nichts großartig zerstört. So. Ja. Aber sozusagen dieser faschistische Mob, den wir dann immer sehen und den auch zum Beispiel im Impeachment, also im Prozess, den Donald Trump dann gekriegt hat, den wollten sie ihm nachweisen. Also er hätte einen Mob, einen gewalttätigen Mob losgeschickt und so. Ne? Und ich glaube halt, so einfach ist es nicht. Und da kommt diese mediale Dimension rein. Für mich war das ein Bildersturm. Die Leute wollten da rein und wollten Bilder machen von sich selber, wie sie im Sitz der Demokratie sind.
Ja.
So, wir sind der Souverän, wir brauchen gar keine Politiker, sondern wir sitzen da.
Genau,
so,
ne? Das war ja
das ist ein Versprechen,
von einigen auch in dieser Zeit auch so genau gesagt. Ja, ich meine, naja, ich fand es ein bisschen gewalttätig. Es sind ja auch
total, auf jeden Fall.
Ne? Also, aber mich interessiert wirklich dieser Punkt noch mal ein bisschen weiter zu treiben, nämlich ich finde, das Buch von Löwenthal fängt so für mich so interessant an, weil ich habe ja selbst so viel zur Rechten gearbeitet und ich fand immer das so unbefriedigend in der Literatur, aber auch dann in den Medien zu denken, man könnte so aufklären, indem man das einfach nochmal sagt. Was weiß ich, also nochmal darauf hinweisen, dass Höcke ein Nazi ist oder ein Faschist. Und dann, und dann sitzen die Journalisten oder Journalistinnen in ihren Talkshows total ratlos, ja, wenn sie dann mit Kupala oder Alice Weidel diskutieren, also weil die Dynamik, in die die sich bewegen, dass sie dann sagen wie Baumann, na ja, aber wir sind die, die die Demokratie verteidigen. Wir sind die Vertreter der Freiheit, ja. Also, und dass man merkt, dass die Leute da gar kein Argument mehr haben, ja. Und die Jessie Wellmer dann völlig hilflos durch die ostdeutschen Bundesländer fährt und überhaupt mit den Problemen vor Ort gar nicht klarkommt. Und der Löwenthal fängt ja sein Buch so an, dass er sagt, nur so, ja, also nur in diesem Sinne zu denken, man sagt es und klärt auf, dann hat man schon. So funktioniert es nicht, weil die Dynamik, die da stattfindet, liegt nicht auf der Ebene des manifesten Gehalts, sondern da wird was ganz anderes adressiert, da finden andere Prozesse statt. Also für ihn ist es stärker, ich glaube, jetzt psychoanalytisch sozusagen orientiert. Wir müssen diese Psychodynamiken in den Blick nehmen. Wir müssen auch die gesellschaftstheoretisch das Unvermögen, diese Zusammenhänge zu begreifen. Und das würde mich interessieren, weil du ja sehr stark auch diese Emotionen, Gesichtspunkte stark machst. Ne? Also wenn du deine Analysen durchführst.
Ich meine, viele verschiedene Punkte hast du jetzt genannt. Das eine ist zum Beispiel, also diese Ansprache, man findet dann raus, okay, das ist ein Faschist, Höcke ist ein Faschist, dann sitzt er im Sommerinterview und dann kann man ihm sagen, Sie sind ein Faschist, Herr Höcke, das geht ja nicht. Dann sagt er, es ist mir ja egal.
Ja.
So. Und das ist sozusagen, das ist eine der Grundoperationen, also die ich in meinem Buch auch habe. Es macht nichts mehr. Es ist kein Selbstläufer, wenn man sagt, die andere Person ist Faschist oder diese Partei ist faschistisch oder rechtsextrem oder so. Genau. Es macht keinen Unterschied mehr. Die Leute sagen, na und?
Ja,
dann bin ich das halt. Genau. Ne? Wenn du das sagst, dann gilt halt einfach deine ganze Nomenklatur. Der Weltbeschreibung gilt für mich gar nicht mehr, ne? Weil ich bin freiheitlich, ich kümmere mich um die Interessen meines Volkes, bla bla bla. So, ne? Und das funktioniert nicht mehr. Und diese Aufklärungsschiene, die aus meiner Sicht die ganze Rechtsextremismus-Prävention durchzieht, ne? Dass man sagt irgendwie, ich habe dir jetzt nachgewiesen, dass du rechtsextrem bist. Jetzt müsstest du ja aufhören, weil geht ja nicht, ne? Und das hat sich die letzten 20 Jahre irgendwie bestätigt, dass es überhaupt nichts bringt, weil das keine Gegenerzählung ist.
Genau.
Und halt die Gegenerzählung vom Rechtspopulismus oder vom Neofaschismus oder was auch immer, ist halt eine unheimlich attraktive. Und das macht Löwenthal ja letztendlich auch klar. Er hat diese schöne Passage, wo er sagt, also es gibt diese Malaise, die wird beschworen und dann wird sie in die Leute reintransferiert, die ja auch tatsächlich diese Malaise haben, also sie sind entfremdet, die Gesellschaft ist Mist und so weiter. Und dann, man validiert das. Man sagt, Das ist ja richtig. Das ist ja gut so, dass du das fühlst. Und das ist eine ganz wichtige Lektion sozusagen. Die gefühlten Zustände sind ja real.
Richtig.
So, ne? Das ist keine Verführung.
Er nimmt das ganz ernst.
Das ist keine Manipulation. Da wird nicht irgendwie eine Angstpolitik gemacht oder so, sondern die Gefühle sind ganz real. Ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, ist völlig egal. So, ne? Die sind aber real und damit organisieren die Leute ihre Welt. Und wenn das jemand validiert, wie du das organisierst, indem du zum Beispiel Angst hast vor allen Leuten mit schwarzen Haaren, dann ist das sozusagen eine sinnvolle Weltsortierung. Und im Moment ist es ja, also wenn man jetzt auf Demokratie kommt, aus meiner Sicht ist halt Donald Trump und die Leute, die Donald Trump wählen wollen oder ihm zugehören oder so, die können diese Wahl gar nicht verlieren, die jetzt kommt. Weil selbst wenn sie verloren haben, haben sie in ihrer gefühlten Erzählung, nämlich dass der Staat, der Deep State ist übermächtig, die betrügen uns, wo sie können, klar. Die Wahl wird auf jeden Fall gestohlen sein. Die haben mit dieser Erzählung sowieso schon gewonnen. Wenn er gewinnt, dann gewinnen sie. Ja. Wenn sie verlieren, haben sie auch gewonnen.
Ja.
So, ne? Und das heißt, das hat Donald Pierce, das ist ein Amerikanist, der hat das mal gedacht, es gibt eine Alternate State Formation. Also es gibt einen Alternativstaat, in dem eigentlich Donald Trump die ganze Zeit Präsident ist. Und auch jetzt eigentlich Präsident ist. Und dem gehört man an. Das ist ein gefühlter Staat, das ist ein phantasmatischer Staat. Der läuft die ganze Zeit, der darf nur gerade nicht arbeiten. Er wird gehindert.
Ja.
So, ne? Und das ist so, das sind ganz attraktive Sachen, dass man sagt, ich bin sowieso im Recht die ganze Zeit.
Ja, wenn man jetzt von der, wenn man jetzt so vom Sozialen oder von Varianten, Spielarten des Konstruktivismus herkommt, dann ist das jetzt keine so eine überraschende These.
Nee, natürlich nicht.
Genau. Und ich finde, Löwenthal trifft es wirklich sehr, sehr gut, dass er genau das so betont. Wir nehmen das ernst. Wir nehmen das, also wir müssen mit dieser Unterscheidung manifest latent, da gibt es eine Dynamik, die müssen wir ganz ernst nehmen. Und jetzt stellt sich natürlich, also für mich zwei Fragen. Nämlich, das ist ja ein Kampf um die Realitätsdefinition.
Genau.
Wer setzt sich durch? Dann sind wir am Ende bei einem Kampf darum, was ist die Welt?
Genau.
Und wie kommen wir dazu, irgendwelche Objektivitätskriterien zu Geltung zu bringen, die natürlich immer Teil selber wiederum einer Konstruktion sind. Das ist auch klar.
Genau.
Aber das ist jetzt. Und das andere ist eben, diese Frage hängt ja dann eng damit zusammen, was tun wir dagegen? Mhm. Ne? Also weil wir sagen jetzt, naja, nochmal der Hinweis auf das Grundgesetz und die Bücher zur politischen Bildung helfen nicht. Es ist eine wirkmächtige Realitätsdeutung der Leute. Darin bewegen sie sich, damit verarbeiten sie ihre Schwierigkeiten, ihre Lebenserfahrung, ihre Probleme. Wohin würde uns jetzt das führen, diese Einsicht? Also wie wäre eine Praxis, die jetzt vielleicht helfen könnte, da rauszuführen?
Riesenfragen werden
am
Tisch entschieden.
Naja, zumindest kann man darüber nachdenken. Ist ja ein kleiner Podcast, aber.
Ja. Also ich habe mich halt viel mit der Rechtsextremismusforschung auseinandergesetzt, einfach weil ich da so quasi reingerutscht bin. Eine Sache, die ich am allerwichtigsten finde und was Löwenthal so wirklich schön macht, er nimmt, nennt man es Faschismus oder Agitation oder was auch immer, er nimmt es ernst. Das sind wirklich ganz reale Angebote, die aus dieser Gesellschaft herausgewachsen sind, die man sozusagen vertreten kann, die eine bestimmte Vision haben. Die Vision ist apokalyptisch. Sie heißt aber auch, die anderen werden sterben, nicht du.
Ja.
Die anderen werden ans Messer geliefert, nicht du. Das ist das Versprechen. Das ist im Moment in dieser Gesellschaft, die wir haben, oder in dieser Weltlage mit kapitalistischem Raubbau und tralala, ist es sozusagen ein sinnvolles Angebot, weil alle wissen oder alle fühlen oder, das wird ja auch dauernd gesagt, es reicht nicht für alle.
Ja.
So, ne? Für alle reicht es nicht, ne? Irgendwie. Und dann ist das Angebot, was die Rechten machen, was der Faschismus macht, es wird folgende Randgruppen treffen, es wird folgende Sündenböcke treffen, weil die sind schuld daran und so. Und dann wird es für dich reichen. Das ist ein sinnvolles Angebot. Und da kann man nicht sagen, das kommt irgendwie vom Mars, dieser Rechtsextremismus. Das sind irgendwelche Verwirrten, wie es sozusagen eigentlich Standardsprache ist. Das kommt von irgendwoher. Wie manipulieren uns die Rechten? Haben nicht die Journalisten immer gefragt.
Genuin aus den sozialen Prozessen.
Kommt genuin aus den sozialen Prozessen und es ist eine Antwort, eine sehr brutale, tödliche Antwort für viele Leute, wie diesen sozialen Konflikte zu lösen sind. Nämlich, indem man die einen rausschmeißt oder am besten gleich massakriert. So, ne? Und halt, der Witz ist, das ist der erste Schritt, das ernst zu nehmen, dass das tatsächlich für viele Leute ein sinnvolles Angebot ist und dass es auf die Probleme der Zeit antwortet in einer Art, die wir nicht wollen, weil wir die schon mal hatten. So, ne? Das andere ist, dass man diese Sinnhaftigkeit was entgegenstellen muss, was genauso sinnhaft ist. Und das ist halt nicht nur das Grundgesetz.
Ja.
So, ne? Weil das Grundgesetz ist keine Vision, das Grundgesetz ist, das ist ein Rahmenkatalog, so, ne?
Naja, für manche ist es auch eine Vision. Ich meine, das ist jetzt, so, ne? Ist ja eine der halt, konfliktiven Deutungen, ne?
Also, meine Idee ist halt einfach, ich habe an den sozialen Medien, also da an den ganzen Sachen, die im Buch stehen, nachvollzogen, wie das für Leute emotional Sinn macht, diese Sachen zu erzählen. Und diese Topoi aufzurufen und diese Apokalypsen zu machen für sich selbst und damit auch Erfolg haben. So, ne? Man braucht letztendlich ein ähnlich emotionales Projekt, wie es ein Faschismus in der Gegenwart ist, was die Leute mitnimmt. Weil, was ein emotionales Angebot macht, wo man wogegen sein kann, wo man auch wofür sein kann.
Ja.
Nur Begrenzung und wir wollen im zivilisierten Rahmen der FDGO Folgendes machen und so. Und die sind halt da draußen. Das wird man sehen, wenn man die AfD verbietet und damit 35% der Leute in Thüringen verbietet. Und dann wird man sehen, was dabei passiert. Ich halte es, kann man machen, aber es braucht trotzdem ein Gegenangebot.
Ja, na klar. So, ne? Na gut, ich wäre auf jeden Fall dafür, das zu tun, weil es ja auch darum geht, die Zusammenhänge, die da gebildet werden, eben zu behindern. Ja, das ist total.
Aber die pragmatische Größenordnung.
Es geht mir um den pragmatischen Gesichtspunkt. Ja, weil natürlich wird die Haltung, die Gesinnung, die Überzeugung, die Erfahrung, das wird nicht weg sein durch so eine juristische Aktion. Aber ich würde gerne noch mal auf was anderes kommen, weil das in der Linken, finde ich, eine so wirkmächtige Argumentation ist. Weil du hast jetzt sehr dahin geargumentiert, also die Leute mitnehmen, auch mit einer anderen Erzählung, mit einem anderen Angebot. Mhm. Aber das ist ja auch eine Erfahrung der Lebenslage und darin knüpfen ja insbesondere viele Linke an, die Verelendungssituation.
Klar.
Ja, also zu wenig Geld, prekäre Lebensperspektiven, Arbeitslosigkeit, was auch immer. Mhm. Und letztlich ist das doch immer mit der Idee verbunden, ich muss das gar nicht ernst nehmen, was die Leute fühlen und denken. Es ist eigentlich nichts anderes als ein Versagen der materiellen Ausstattung durch den Wohlfahrtsstaat. Ne? Das heißt, ich kann den Leuten eigentlich ihre Gesinnung wegkaufen. Würde ich ihnen genügend Geld geben, würde ich ihnen genügend Arbeit geben, dann wären die Probleme weg. Und was daran auch ein bisschen stimmt, also ein Freund von mir hat das untersucht, bezogen auf Rechte. Wenn Sie auf die Wohnzimmergarnitur sparen, dann gehen Sie weg vom Straßenkampf. Aber Sie bleiben ja Neonazis. Ja, also, diese Frage, und ich finde an Löwenthal ebenso bemerkenswert, dass er sagt, was die Leute tief beunruhigt, ist die Größenordnung gesellschaftlicher Macht, an die sie nicht heranreichen mehr, ja. Und das ist, also das heißt, der stellt das als ein Problem der gesamtgesellschaftlichen Verfassung dar. Und nicht einer besonderen, also Gauland oder Kupala oder Meuthen oder solche Leute. Ich meine, die hängen doch nicht von prekären Konstellationen ab. Ja, sondern die sind Überzeugungstäter für eine Variante von Faschismus.
Der Witz, Potsdam, also korrektiv. So,
genau. Ne?
Wer hat sich da getroffen? Das war die CDU, die AfD, Martin Sellner, der rechtsextreme Influencer und Wirtschaftsleute, der Chef von Backwerk und so andere Leute. Ne? Also das war sozusagen klassisch Kapital und faschistische Politik gehen zusammen und überlegen sich, was sie jetzt machen können. Und dann kommt halt die Idee raus, aha, es ist wirtschaftlich total super, wenn wir jetzt über Remigration reden zum Beispiel. Ne? Ich denke halt letztendlich, der Mob von unten, die faschistische Gesinnung von unten ist nachgeordnet, sondern es gibt ein verknappendes System, den Kapitalismus, und der muss irgendwie den Leuten plausibel machen, dass die einen es schaffen, die anderen nicht.
Ja, genau.
Und da ist der Faschismus halt eine sozusagen nützliche
die härteste
Funktion,
Variante davon,
eine nützliche Funktion, mit der man auch bestimmte Sachen zuspitzen kann und in nekropolitische Projekte oder Abschiebungsprojekte umrechnen kann und so. Da gibt es sozusagen eine gewisse Interessengleichheit so, ne? Und da gibt es gar keinen inneren Zwang, also eine innere Entfremdung oder Armut, aus der das dann herauswächst, dass man unbedingt Leute umbringen will oder so, ne? Sondern es ist tatsächlich auch eine Nützlichkeitsrechnung.
Die Härte müssen wir uns antun.
Genau,
das,
genau.
Das geht gar nicht gegen die Einzelnen, ne? So dass Foucault ganz zu Recht sagen kann, um das Leben zu ermöglichen, muss man Massaker anrichten. Es geht gar nicht um Einzelne. Das geht um, um Lebensschutz, um Entfaltungsmöglichkeit, also selber nochmal so liberal gedacht, wenn man so will, ja.
Und deswegen, ich finde halt so wichtig, also was wir auch in Deutschland, glaube ich, zu wenig machen, wir reden über Rechtsextremismus, wir reden fast nie über Rassismus in diesen Zusammenhängen, so, ne, weil was ja einfach sozusagen ein durchgehendes Ding ist, also nicht nur, es gibt den Faschismus aus der Gesellschaft, den Adorno dann gesagt hat, irgendwie, der zieht sich die ganze Zeit durch, sondern es gibt halt das rassistische Fundament. Das hat dann viele verschiedene Sachen. Das ist auf der einen Seite ein bisschen völkisch, auf der anderen Seite ist es vor allen Dingen exkludierend, gegen Fremde gerichtet und so. Und darin ist halt eigentlich, wenn man das als Kernproblem nimmt, ist halt letztendlich auch eine Schutzerzählung. Also wir erstmal Leute beschützen, die hier sind, weil die sind ja in Gefahr, durch die Rechten zum Beispiel oder durch kapitalistische Ausbeutung oder sowas. Ne?
Was würde das heißen?
Und das finde ich halt eine relativ wichtige Sache, dass es gibt eine emotionale Erzählung, dass ganz viele Leute in Deutschland aus den verschiedensten Gründen, und das ist nicht nur ethnische Minderheit oder was weiß ich, sich überhaupt nicht entfalten können in irgendeiner Art und Weise. So, es gibt gar keine Einlösung von irgendwelchen demokratischen Versprechungen oder kapitalistischen Versprechungen für die, und zwar seit Generationen nicht.
So, also für mich würde es
Und da denke ich halt, irgendwie, wie kann man diese Art Entfaltungsmöglichkeiten eigentlich erstmal beschützen, weil das macht, die greift nicht nur der Faschismus an, sondern die greift auch sozusagen das Restsystem an.
Ja.
So, ne? Und da gibt es sozusagen, da kann man dann neoliberal sprechen, da gibt es Potenziale, die überhaupt nicht erschlossen sind. So, ne? Und das war die Frage des Feminismus auch letzten Endes, ne? Wie kann man diese Entfaltungsverhinderung?
Ja, ich finde, weil ich würde gerne den einen Punkt von dir, wenn man, man könnte ja so überlegen, dass man sagt, ja, die Menschen schützen. Und ein Schutz ist ja zum Beispiel, dass die Politik der demokratischen Parteien dahin geht, überhaupt nicht mehr von einem Flüchtlings- und Migrationsproblem zu sprechen oder von illegalen Flüchtlingen, sondern damit mal aufhört. Und ich meine, Löwenthal zeigt ja auch genau, wie diese Agitatoren sozusagen in diese Wunde immer weiter reingehen und immer weiter dieses Problem erzeugen. Also Jürgen Link hat vor vielen Jahren mal darauf hingewiesen, ja, wenn die Bilder nicht erzeugt werden, ja, also diese spontane Statistik nicht unterstützt wird, da sind die Ausländer und da konzentriert es sich und da sind die Probleme. Ja, dann, woher wissen die Menschen in Brandenburg oder in Forst oder wie es in Neukölln ist? Denn erzählt mir jemand in Steglitz, er geht nicht nach Neukölln, weil es da so fürchterlich ist. Ja, also und insofern ist es eine wirklich große Verantwortung und Aufgabe, eigentlich das, was Löwenthal ja und auch du zeigen, ja, also andere Formen von Diskurspraktiken zu entwickeln und andere Vorstellungswelten mit zu erzeugen, obwohl ich gar nicht glaube, dass es das alleine die Lösung wäre. Aber da könnte man sagen, auch ein bisschen ein realistischeres Bild der Verhältnisse zu schaffen, könnte schon manchmal helfen.
Ja. Im Moment, oder ist halt Löwenthal sozusagen, da fehlt dann die Ergänzungsstudie zu dem, was er gemacht hat, nämlich wie das von der Straßenecke vom Lunatic Fringe in die größere Politik rüberspielt.
Ja.
Und halt, ich finde, das ist der Prozess in den letzten 20 Jahren von Rechtspopulismus, da rechte Parteien, rechtsextreme Parteien, das ist mittlerweile thematisch the only game in town. Also halt die einzigen, die inhaltliche Punkte setzen, sind rechtspopulistische Parteien. Ja. Und alle anderen reden hinterher. So, ne? Und versuchen, laufen hinterher. Ja. Und auch notgedrungen, weil das Modell so erfolgreich ist und man versucht, das zu übernehmen. Und man vergisst die Gegenerzählung. Und halt sozusagen da erstmal andere Vorstellungswelten zu bauen Und dann nicht nur der Person in Steglitz zu sagen, wie Neukölln eigentlich ist, weil die Person aus Steglitz geht nach Neukölln und wird es genauso finden, wie sie es im Bild gesehen hat, so, ne? Sondern auch gucken, was ist denn in Steglitz eigentlich? Ist das so homogen, wie die Person dachte, dass es ist und so weiter, ne? Also das heißt, es gibt eine totale Armut an Bildern, wie eigentlich die Gegenwart dieser Gesellschaft ist oder so, ne? Und ich glaube, da gibt's erstmal journalistisch, medientechnisch einfach ganz viel zu tun, was sich auch tut. Das ist das Schöne am Internet. Also man findet nicht nur die verschiedenen genau. Nazis da, sondern auch sehr viele andere Leute, die sehr viele andere Realitäten haben. Ja. Und das finde ich wichtig. Das hat sich parteipolitisch noch nicht so abgebildet, aber das ist halt auch sehr nachgeordnet.
Nein, die Repräsentationsfunktion der Wirklichkeit in den offiziellen Prestigemedien, die ist wirklich ein Problem.
Die ist mittlerweile
weil das ist so neben der Wirklichkeit her.
Mhm. Ja, und dann wir können vielleicht noch, wir machen ja, deswegen Theater ist wichtig, wir machen Theater in Ostdeutschland über ostdeutsche Themen.
Ja.
Sozusagen seit 15 Jahren jetzt. Und wir hatten jetzt die letzten Jahre so eine Tour, wo wir über Treuhand Performances gemacht haben in verschiedenen ostdeutschen Kleinstädten. Mhm. Und da kommt halt sozusagen, wenn du in Weißwasser bist und du machst da was zu Treuhand und früher Technokultur gleichzeitig, dann kommen halt so und so viele Leute, die halt in Weißwasser ins Theater gehen. Davon ist auch die Hälfte AfD. Und die kommen auch, weil es halt um Treuhand geht. Das ist was die Leute erfahren haben.
Ja.
So, ne? Und die andere Hälfte kommt, weil Techno, das war ihre Kultur in den 90er Jahren und so. Die Gespräche, die man dann hat, und wir machen halt sozusagen partizipatives Theater. Das kann man über, das kommt erstens in den Medien nicht vor. Ja. Also was für Gespräche kann man über Treuhand mit Leuten haben, die jetzt AfD wählen, mit Leuten, die wirtschaftlich abgestürzt sind, mit Leuten, denen es gut geht wirtschaftlich, mit der jüngeren Generation, die Techno miterlebt hat und so weiter. Was für Gespräche sind da? Und das ist für mich, für unsere Arbeit ist das total interessant. Das kann man überhaupt nicht abbilden. Weil da passieren nochmal ganz andere Sachen als nur die sogenannte Polarisierung, die man halt die ganze Zeit sucht, wenn man mal in den Osten fährt. Also wo sind die Nazis und wo ist die bürgerliche Zivilgesellschaft und so, sondern es gibt einfach ganz viele Sachen, wo man Leute noch anders abholen kann. Das ist nicht immer toll. Ich glaube mittlerweile, wir sind auf so einem Level, gerade in Ostdeutschland, in der Gegenarbeit gegen rechte Strukturen. Da ist man sehr klein und lokal, wenn man da überhaupt was machen will. Weil teilweise sind ja die Stadtstrukturen, die Politik auf Landes- oder auch auf Kommunenebene, die sind ja rechts organisiert. So, ne? Und da geht eigentlich dann gar nichts in der Richtung, sondern man muss wirklich sehr klein.
Diesen Punkt finde ich so wichtig, weil was mir eben auch also ich habe diese Überlegung, dass ja in den Medien die 35 Jahre CDU-Regierung, ja, also jetzt in Sachsen, wird ja gar nicht zum Thema gemacht, ja. Also, ne, wie wurde eigentlich da regiert? Es wird immer unterstellt, das hat alles was mit der DDR zu tun. Aber da gab es ja eine lange Jahrzehnte dazwischen. Klar, wurden Jugendzentren kaputt gemacht. Gebäude, die von Jugendlichen selbstverwaltet genutzt wurden, wurden beseitigt. Genau. Ja, dann wurde, also ich finde, da gibt's ja eine eigene lange Geschichte mittlerweile. Es sind ja 2-3 Generationen in den Auseinandersetzungen auch groß geworden, haben viele Erfahrungen gemacht. Es gibt tatsächlich ja auch einen Bevölkerungswechsel. Viele sind in den Westen, andere aus dem Westen so. Und ich finde, dass Löwenthal solche Dynamiken durchaus auch mit im Blick hat. Ja, also weißt du, dass man eben sich anguckt, was sind denn die konkreten Erfahrungen der Leute? Weißt du, und nicht so abstraktes Wegschieben auf, weil das ist ja auch so eine komische Exkulpationsstrategie, zu sagen, das ist alles DDR. Ja, also
genau. Weißt du, sondern das sind alles Rechte.
So, das oder ist genau dieselbe. Genau, ja. Sondern zu gucken, was sind die konkreten Praktiken, weil das ist eben kapitalistische Herrschaft, die Leute über 35 Jahre erlebt haben. Ja, und selbst wenn dann auch mal die Linke an der Regierung war, hat sie ja damit gar nicht wirklich brechen können.
Ja, das. Wer kann das schon?
Ja, wer kann das? Ja, gut. Aber wenn man über Perspektiven denkt, dann geht's ja auch darum. Ja, Simon, vielen Dank,
Alex,
für das Gespräch. Wunderbar. Super. Also viele Gesichtspunkte, die wir berührt haben. Ja, und
auf jeden Fall kann man Löwenthal empfehlen für für die Gegenwart.
Sehr schöner Satz. Ja, genau. Wir empfehlen ihn. Es ist eine lohnenswerte Lektüre und macht eben auch deutlich, wie tief dieses Problem sitzt. Also, dass man nicht eben das einfach mal so schnell rauskaufen
das
kann.
Das ist undemokratisch und dann ist
genau, sondern dann das, genau. Sondern es sitzt eben über viele Jahrzehnte tief in unseren Gesellschaften. Mhm. Vielen Dank.
Vielen Dank.